Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Der Schauspieler Christoph Waltz hat in Wien Beethovens Fidelio inszeniert. Doch durch die Corona-Krise ist aus der Opernaufführung ein Film geworden. Heute Abend hatte er Premiere im Fernsehen und auf Streaming-Plattformen. Daniel Kremers Theaterabend über Männer in der postpatriarchalen Welt musste am Theater Mannheim wegen Corona aufgeschoben werden. Er erzählt uns, was das für eine Situation ist. Und der russische Theatermacher Kirill Serebrennikov gibt 10 Tipps für das Leben in der Isolation. Das ist schon mal einer.
Es ist wichtig. Streichen Sie aus Ihrem Wortschatz die Begriffe Quarantäne, Isolation, Selbstisolation. Es ist ein Neustart. Es ist Erholung.
Auch darauf waren wir gespannt, wie der Schauspieler Christoph Waltz Beethovens Fidelio inszeniert. Waltz hat in Hollywood Karriere gemacht, in Filmen wie Inglourious Basterds und Django Unchained. Doch sein Herz schlägt auch für die Oper. Nach dem Rosenkavalier und Verdis Falstaff ist das schon seine dritte Operninszenierung, aber sein Debüt im Theater an der Wien. Wegen der Corona-Gefahr ist die geplante Premiere letzten Montag ausgefallen, aber man hat sich was einfallen lassen. Die Proben konnten noch abgeschlossen und aufgezeichnet werden. Und dieser Mitschnitt wird zur Stunde vom ORF im Fernsehen übertragen, war aber schon am frühen Abend auf den Klassik-Plattformen MyFidelio und Medici TV zu sehen. Jörn-Florian Fuchs gehörte zu den Zuschauern. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Was war denn hier anders als bei einer Fernsehaufzeichnung von Theater- oder Opernaufführung, wie wir das sonst so zu sehen bekommen?
Also vom reinen Zuschauen konnte man nicht so viel andere Dinge sehen. Wenn man allerdings die Vorgeschichte kennt, hat man natürlich besonders auf jeden einzelnen Schnitt und die Figuren auf der Bühne hier geachtet. Der Hintergrund ist eben, dass auch die Fernsehaufzeichnung eigentlich vor dem Ausstand, weil man hätte normalerweise die Premiere und auch weitere Aufführungen aufgenommen und nach der Premiere erst das Ganze ausgestrahlt. Und dann war es sozusagen die einzige Rettung, eben zu sagen, wir schauen, was wir zusammen kriegen, um da doch eine vollgültige Aufführung hinzubekommen. Und dann kam das Problem, dass das eigentliche Produktionsteam für die Aufzeichnung aus Italien stammte, noch dazu aus einem dortigen wirklichen Krisengebiet. Was bedeutet, es standen keine Technikerinnen und Techniker zur Verfügung, also hat man dann von der Firma Unitel her, die das produziert, noch ein Team aus Österreich zusammengestellt und wirklich das halbe Theater an der Wien umgebaut, Zuschauerplätze raus, Technikkran rein, und man einer aus dem Team von Christoph Waltz, dem gesamten Team, sagte dann so schön, jetzt machen wir keine Oper mehr, wir machen jetzt einen Film.
Da kennt er sich ja mit aus.
Ein Film tatsächlich, genau. Also dadurch ist natürlich eine Verbindung, und Waltz war damit dann auch sehr einverstanden. Ansonsten muss man einfach sagen, hätte es gar nichts gegeben.
Mhm. Christoph Waltz hat dieses Streaming-Produkt selbst abgenommen. Was für ein Fidelio zeigt er uns denn?
Es ist ein sehr karger, kühler Fidelio, ganz lange Zeit erstmal in einem spektakulären Bühnenbild. Das ist vom Architekturbüro Barco Leibinger. Ein Treppenaufgang oder eigentlich mehrere Treppen ineinander verschachtelt. Das wirkt sehr psychedelisch, wirkt so wie eine Mischung aus M.C. Escher und Op-Art. Also das Auge verliert sich da drin, ebenso wie die Figuren. Das ist auch so gedacht. Und das bleibt den Abend über, wird nur durch unterschiedliches Licht anders immer ein bisschen gestaltet. Das könnte sogar ein Vorteil sein, die ganzen Close-Ups hier zu haben und das wirklich aus der Nähe zu sehen und eben die genaue Personenführung von Waltz auch zu erleben, statt dass man jetzt eben vielleicht auf dem Balkon sitzt im Theater und eben doch dieses Einheitsbühnenbild hat. Und Waltz erzählt das Ganze zeitlos gegenwärtig in Kostümen, die auch nicht keine spezielle Epoche haben, sondern es geht schon um die Kerngeschichte, das Befreiungsstück, dass eben eine Frau ihren zu Unrecht im Kerker sitzenden Gatten befreit, und das ist auch ein frohes Finale am Ende. Erfreulicherweise sind die ja immer etwas holprigen Dialoge ziemlich eingekürzt. Das heißt, es funktioniert als so ein gut zweistündiger Opernfilmabend tatsächlich, und man muss wirklich sagen, ich meine, das klingt jetzt fast zu naheliegend, aber es ist so, das ist das Stück der Stunde. Und wenn dann das Trompetensignal kommt für den Minister, der ja alles rettet, das unerwartete Positive und das Licht dann plötzlich hell wird, ist, und er führt dann ja die Gesellschaft und auch den Gefangenen aus dieser tiefen Krise heraus. Also ein besseres Stück auch an diesem Abend kann man eigentlich nicht programmieren.
Mhm. Und so klingt dieser Fidelio. Die musikalische Leitung dieses Fidelio in Wien hat Manfred Honeck im Theater an der Wien. Jörn Florian Fuchs, was arbeitet er da musikalisch heraus?
Das sind überwiegend flotte Tempi. Das ist von der Rhythmik her durchaus eher so ein wirklich wienerischer Zugang, also nicht sehr analytisch, wie das manchmal auch heutzutage gemacht wird. Es gibt aber trotzdem dann breiten Raum für sehr elegische Momente, elegische Passagen. Man merkt an der einen oder anderen Stelle, dass das zwar nicht in Proben jetzt sind, aber dass man im Laufe der Aufführungsserie sicher dann auch etwas präziser gewesen wäre, auch was die Sänger betrifft. Da ist vor allen Dingen die gerade auch gehörte Nicole Chevalier zu nennen, die das ganz exzellent gemacht hat. Eric Cutler als Floristan, ein bisschen angeschlagen in der Stimme. Man hörte auch ein paar Huster. Ich wusste nicht ganz genau, ob das wirklich eine leichte Indisposition war oder einfach zur Rolle passt. Das passt natürlich auch. Ein Gefangener, der in der Tiefe der Erde sitzt dort. Und bei den kleineren Partien vor allem den Christoph Fischesser als Rocco und die Marceline von Melissa Petit waren ganz herausragend. Es gibt dann bei dieser Aufführung noch was ganz Spezielles. Die Frage stellt sich ja, was ist eigentlich am Schluss? Normalerweise verbeugt sich ein Ensemble vor einem Publikum.
Ja.
Und hier ist es so, dass das gesamte Ensemble, Orchester, Chor, alle verbeugen sich, inklusive Christoph Waltz auch. Und sie verbeugen sich in Richtung der Technikerinnen und Techniker, die das möglich gemacht werden. Und in die Kamera, also aber auch eigentlich verbeugen sie sich vor uns, die das sozusagen mitgemacht haben. Und dann dreht sich Christoph Waltz um und sagt zu allem ganz laut, jetzt applaudieren wir uns allen, dass das überhaupt stattgefunden hat. Und dann kommt etwas ganz typisch Wienerisches oder Österreichisches. In diesem Jubel des Ensembles, dass sie das hingekriegt haben, gibt es tatsächlich einen veritablen Jodler auch noch zu hören. Also etwas sehr Ungewöhnliches dann und dann wieder doch eine sehr rundum gelungene Angelegenheit, finde ich.
Fidelio oder die eheliche Liebe, die Inszenierung von Christoph Waltz am Theater an der Wien war also heute Abend als Stream zu sehen. Am Ostermontag wird sie um 20.15 Uhr auch bei Arte gezeigt und in der ORF-Mediathek steht sie vermutlich auch. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob man da von Deutschland aus Zugriff drauf hat. Jörn Florian Fuchs, besten Dank.
Sehr gerne.
Wie lebt, fühlt und liebt der Mann in einer postpatriarchalen Welt? Das ist die zentrale Frage in einem Theaterprojekt, das der Autor, Regisseur und Performer Daniel Krämer entwickelt hat, ausgehend vom Sachbuch-Bestseller Sex. Heute Abend sollte dieser Männerabend am Nationaltheater Mannheim uraufgeführt werden, aber klar, auch dort finden wegen Corona erstmal keine Vorstellungen mehr statt. Daniel Krämer ist also heute Abend nicht im Theater, dafür jetzt mit uns verbunden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ihr Projekt Sex, die halbe Wahrheit, so ist der Titel, muss also erstmal aufgeschoben werden. Derzeit steht als nächster Termin der 29. April auf der Homepage. Gewinnen Sie damit Zeit, um das Stück noch weiterzuentwickeln, vielleicht sogar zu aktualisieren, oder nimmt so eine Situation jetzt die Luft aus dem Ganzen?
Ja, wir haben heute einen schönen Zoom-Call gehabt, also Gruppen-Skype mit allen Beteiligten, weil wir tatsächlich schon seit einer Woche nicht mehr proben können. Und da haben wir gesagt, dass wir das jetzt wie so ein Marmeladenglas behandeln. Also wir haben das jetzt so weit eingekocht und jetzt wird zugeschraubt, sodass es auch in ein paar Wochen vielleicht sogar noch leckerer ist. Also ich arbeite da jetzt nicht dran weiter, auch weil wir jetzt gerade nicht zusammen sind. Und das ist ja ein Stück, das gemeinsam entstanden ist. Und wir haben richtig Lust, das einfach in wann auch immer es wieder weitergeht, dann auf die Menschheit loszulassen.
Darf nur nicht schimmeln in dem Glas.
Ja, genau. Dafür haben wir jetzt letzte Woche gesorgt tatsächlich, indem wir halt versucht haben, alle Schimmelquellen, alle möglichen Quellen davon aus diesem Glas noch rauszukochen. Ich glaube, da sind wir ganz gut mit verfahren.
An welchem Punkt waren Sie denn, als die Proben abgebrochen werden mussten?
Genau an dem tollsten Punkt, wo man sagt, so jetzt haben wir es und jetzt gehen wir damit auf die Bühne. Und genau in dem Punkt kam eigentlich der Leiter des KBB rein und sagte so, alles stehen und liegen lassen. Es gab irgendwo einen Verdachtsfall und bevor wir da irgendwelche Risiken eingehen, gehen alle nach Hause. Haben wir natürlich eingesehen, ist aber auch, glaube ich, so der traumatischst mögliche Moment, wahrscheinlich, weil man einfach weiß, das ist jetzt geht's richtig los da auf der Bühne.
Ja. Grundlage des Stücks ist ja also dieses Sachbuch über Sex, das zwei Psychologen geschrieben haben. Was hat sie daran angesprochen?
Also von dem Buch ist eigentlich gar nicht so viel in diesem Stück. Letztendlich hat das Stück sowieso fast keinen Text, weil wir viel interessanter fanden, diesen Blick, den dieses Buch auf die menschliche Sexualität macht und sie wirklich so als Kulturprozess nachvollzieht, bis hin zum Beginn von Privateigentum, Sesshaftigkeit und Patriarchat, das in Bezug auf Männlichkeit zu machen und Männlichkeit zu problematisieren, aber auch mit einem sehr gefühlvollen Blick auf Männlichkeit zu schauen, weil das ist, gerade im Patriarchat ist das so dieser blinde Fleck, das ist irgendwie der Punkt, von dem aus die Welt beherrscht wird, von dem aus die Welt erklärt wird und der über sich selber eigentlich relativ wenig sagt, auch wenn er sehr viel redet und sehr viele Bücher schreibt. Und dieser Blick auf das, was da wirklich auch an Verletzlichkeit und an Themen sind, die eigentlich nicht so sexy sind, weil sie eben einem die Macht rauben, wenn man über sie redet, die sind eben die Themen, die uns interessiert haben und gesagt haben, das wollen wir untersuchen und wollen vielleicht auch einen Umgang mit Männlichkeit vorschlagen, der, der spielerisch ist und leicht und liebevoll und seltsam.
Das Ganze reicht zurück bis in die Antike und mündet in den aktuellen Gender-Debatten, so ist zumindest die Ankündigung, um Begriffe wie toxische Männlichkeit. Wenn da jetzt wenig gesprochen wird, was sehen wir denn da? Sind das lauter Posen?
Nee, wir sehen eigentlich etwas, wozu wir Gefühle haben können. Das klingt richtig stumpfsinnig und überhaupt nicht politisch und ist es aber für mich genau im Gegenteil extrem politisch, weil es eben diesen Moment gibt, wo diese Männer auf der Bühne sich einfach anschauen lassen und sich so einfach zur Disposition stellen und mal aufhören, einem die Welt zu erklären. Mhm. Also ich versuche ja jetzt gerade auch wieder ihnen die Welt zu erklären. Also das ist halt auch was tief in uns sitzt. Aber im Grunde haben wir uns gedacht, eigentlich ist das auf der Bühne so eine Art Crash-Test-Anlage, in der Männer hohem Druck ausgesetzt werden und in dem diese verpanzerte Männlichkeit, von der ja auch Klaus Teweleit in dem zum Glück gerade wieder neu aufgelegten Buch Männerfantasien spricht, halt, wo diese Verpanzerungen einfach mal ein bisschen weichgeknetet werden und damit hoffentlich auch der Diskurs weichgeknetet wird, dass man halt auch wegkommt von diesen Grabenkämpfen, sondern schaut, was passiert, wenn man sich mal richtig in die Augen guckt, und das passiert auch relativ viel an dem Abend.
Kommen Frauen auch vor?
Ja, also es gibt auf der Bühne eine Frau, es gibt drei Männer und eine Frau, Zahla Aldin, aus dem Ensemble. Und wir sind auch im Ensemble, also in unserem Team, sind außer mir eigentlich nur Frauen. Das heißt, das ist eigentlich sehr stark auch aus einem weiblichen Blick mit entstanden, weil wir eigentlich jede Szene, die auf der Bühne ist, kommt aus den Körpern der Menschen und auch mit der Auseinandersetzung mit Männlichkeit, die wir in unserem Leben haben. Also letztendlich ist da kaum ein Satz, den irgendjemand vorher sich ausgedacht hat oder irgendeine Szene, die schon da war, sondern das haben wir irgendwie so auf die Bühne gestellt und warten jetzt darauf, dass es Leute berühren kann. Und auf eine Weise mag ich den Abend deshalb selber so gerne und freue mich auf die Premiere, weil ich den gar nicht richtig erklären kann. Und das macht eigentlich meistens für mich gute Kunst aus, dass ich das nicht auf einen Satz zusammenfassen kann.
Und machen Sie schon einen Plan B, falls es jetzt nicht aufgeführt werden kann?
Ja, dann würde ich wahrscheinlich schon mal versuchen, einen Film draus zu machen. Bisher war die Zusammenarbeit mit der Theaterleitung sehr, sehr kollegial. Überhaupt erlebe ich gerade sehr viel Solidarität unter den Kollegen, auch mit den anderen Projekten, die in der letzten Zeit abgesagt wurden. Und ich vertraue eigentlich darauf, dass wir alle richtig darauf brennen, das auf die Bühne zu bringen. Und letztendlich ist für mich der Grund, warum ich Theater mache, halt, dass ich mit verschiedenen Körpern eine intime Begegnung in einem Raum habe. Und das ist auch weiterhin das, woran ich arbeite und worauf ich mich vorbereite, dass es nach diesen ganzen Zeiten, die jetzt anbrechen, auch extrem notwendig sein wird, um vielleicht miteinander zu trauern und vielleicht auch einfach die Geschichten, die sich jetzt ergeben, dann zu erzählen.
Der Autor und Theatermacher Daniel Krämer über sein aufgeschobenes Projekt Sex, die halbe Wahrheit am Theater Mannheim. Nächst geplanter Uraufführungstermin ist der 29. April, aber das kann sich alles wirklich noch ändern. Herr Krämer, danke sehr fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch. Schönen Abend.
Ihnen auch. Der russische Theaterregisseur Kirill Serebrennikov leitet das Moskauer Gogol Center. Er wurde wegen angeblicher Veruntreuung von Staatsgeldern angeklagt und steht seit anderthalb Jahren unter Hausarrest. Darüber haben wir oft berichtet. Anderthalb Jahre Wer könnte besser qualifiziert sein, uns Ratschläge zu geben, wie man die Isolation zu Hause sinnvoll nutzt, ohne verrückt zu werden? 10 Tipps hat Serebrennikow aufgenommen und das Video auf dem YouTube-Kanal des Theaters veröffentlicht. Gesine Dornblöd hat sich das angeguckt.
Kirill Serebrennikow steht, ausgestattet mit Schirmmütze und schwarzer Hornbrille, im dunklen Foyer des Google Centers und spricht in ein Mikrofon. Sein erster Ratschlag ist grundlegend. Man solle die Isolation als Geschenk des Himmels begreifen.
Die Isolation in der Wohnung oder im Haus, allein oder mit der Familie, ist ein Moment der Wahrheit. Wenn Sie lernen können, darin etwas Positives zu sehen, dann wird Ihnen das Leben in der Isolation nicht nutzlos erscheinen.
In der russischen Hauptstadt sind alle ständig in Eile, mehr als in Berlin. Niemand hat Zeit.
Наша жизнь, обычная жизнь до самоизоляции представляла собой приличный хаос. Нас разрывают люди.
Unser Leben war ein Chaos. Wir wurden dauernd von irgendwelchen Leuten rausgerissen. Anrufe, SMS-Mitteilungen, Telegram, Instagram, Facebook und so weiter. Nicht mehr wir haben unsere Tagesordnung bestimmt, sondern sie wurde uns aufgedrängt. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, dieses Chaos zu beseitigen. Konzentrieren Sie sich auf eine einfache Frage: Wer bin ich? Und was ist für mich das Wichtigste im Leben? Und schreiben Sie das auf.
Сконцентрироваться максимально на простом вопросе, кто есть я и что для меня является самым важным в жизни. И составить эти пункты.
Серебренников рät auch ein Tagebuch zu führen.
Was habe ich gegessen? Was habe ich gemacht? Woran habe ich gedacht? Fixieren Sie die Zeit. Ein Tagebuch der Selbstisolation. Das hilft, sich selbst zu analysieren.
Der nächste Punkt, lesen. Die Wälzer, zu denen man nie gekommen ist.
Sie kommen aus dieser Selbstisolation als völlig neuer Mensch heraus. Wer Cervantes liest, Krieg und Frieden, Ulysses, wird nicht mehr der Alte sein.
Täglicher Sport zu Hause, zum Beispiel Yoga, möglicherweise mit Hilfe von Apps, und geregelte Mahlzeiten. Das sind für Serebrennikow weitere Vorteile, die er sich unter normalen Umständen nicht leistet. Der Regisseur selbst hat im anderthalbjährigen Hausarrest weiter kreativ gearbeitet. Das sollte jeder tun, meint er, auch Amateure.
Jeder von uns wollte doch schon immer mal irgendetwas ganz anderes machen. Malen, Gedichte schreiben, Makramee arbeiten. Es ist eine tolle Zeit, um kreativ zu werden. Nutzen Sie alles, was Sie zur Hand haben. Und haben Sie keine Angst. Zum Glück sieht sie ja niemand. Machen Sie sich selbst diese Freude.
Weitere Tipps des russischen Regisseurs: die eigenen Memoiren schreiben. Erinnerungen einfacher Leute würden gern gelesen. Und eine Fremdsprache lernen. Per Skype, mit Online-Lehrbüchern, mit fremdsprachigen Büchern. In Russland sind Fremdsprachenkenntnisse nicht sehr verbreitet.
Machen Sie jeden Tag eine Hausaufgabe. Ein Stück lesen, noch eine Vokabel lernen oder 10 oder 20 Verben mehr. Dann schaffen Sie irgendwann einen richtigen Sprung hin zum Verständnis der anderen Kultur oder anderen Welt.
Am Ende wird Serebrennikow wieder grundsätzlich.
Es ist wichtig. Streichen Sie aus Ihrem Wortschatz die Begriffe Quarantäne, Isolation, Selbstisolation. Es ist ein Neustart. Es ist Erholung.
Man könne die Zeit auch nutzen, um alte Bekanntschaften wiederzubeleben. Alte Freunde, die Eltern, die erste Liebe, die Lehrer anrufen. Sich bei denen bedanken, die irgendwann mal etwas Gutes für einen getan haben. Dann habe man am Ende mehr Freunde als vorher.
Der letzte Punkt ist das große Wort Lust. Tun Sie, wozu Sie Lust haben. Gucken Sie jeden Tag einen neuen Film. Hören Sie neue Musik. Haben Sie jeden Tag Sex. Säen Sie Blumen auf der Fensterbank aus. Nähen Sie sich ein neues Kleid. Hauptsache, es bereitet Ihnen Vergnügen. Sie sollten sich jeden Tag über irgendetwas unglaublich freuen.
Im Abspann folgt, was gar nicht oft genug wiederholt werden kann. Waschen Sie Ihre Hände, verzagen Sie nicht, werden Sie nicht krank.
10 Tipps für das Leben in der Isolation. Der russische Theatermacher Kirill Serebrennikov hat das Video auf den YouTube-Kanal des Moskauer Gogol-Theaters gestellt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wegen der Corona-Krise will die Bundesregierung Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen im Kulturbereich finanziell unterstützen. Dafür stelle die Regierung 40, eventuell auch bis zu 50 Milliarden Euro bereit, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Das gilt für alle Kleinst- und Kleinunternehmen und für Solo-Selbstständige. Die gibt es natürlich auch bei Handwerkern oder im Gaststättenbereich. Aber wir wissen, dass fast 1,5 Millionen Solo-Selbstständige tatsächlich in der Kreativwirtschaft beschäftigt sind. Und für die ist das natürlich in erster Linie ein ganz wichtiges Angebot.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters betonte, Künstler seien in dieser Situation lebenswichtig, da sie Orientierung gäben und Sinn stifteten. Die Hilfe solle so schnell und unbürokratisch wie möglich kommen. Einzelheiten sollen bis Montag geklärt sein. Das Festival Theater der Welt in Düsseldorf findet nicht wie geplant diesen Mai statt. Das internationale Theaterfest wird auf Juni 2021 verschoben, teilten die Organisatoren mit. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen durch das Coronavirus hätten Förderer und Veranstalter dies entschieden. In Düsseldorf hätten 34 Produktionen mit 400 Künstlern aus 48 Ländern gezeigt werden sollen. Das Festival des Internationalen Theaterinstituts findet alle 3 Jahre statt. Alle Aufführungen sind abgesagt, die Theater geschlossen. Daher übernehmen die Kostümbildner in der Leipziger Theaterwerkstatt in Corona-Zeiten eine andere Aufgabe. Wie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte, wollen sie ab Montag Masken und Schutzkleidung nähen. Die Theaterschneider werden nur einen kleinen Beitrag leisten können, so Jung, aber man sollte die Kapazitäten und das handwerkliche Niveau nutzen. Die Bundesregierung sucht über das Internet nach Lösungen für gesellschaftliche Probleme in der Corona-Krise. Beim sogenannten Hackathon gehe es darum, als Gesellschaft die Herausforderungen der Pandemie mit neuen Lösungen zu meistern. Interessierte Bürger sammelten online Probleme. Heute begann Phase 2. Die Teilnehmer sollen sich digital vernetzen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Die Staatsministerin für Digitalisierung Beer rief alle auf, mitzumachen, nicht nur Nerds.
Gerade im Bereich der digitalen Bildung gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, die auszuschöpfen sind. Im Bereich der Mobilität, aber ganz besonders natürlich auch im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich. Wenn man diese neuen Ideen zusammenbringt, ganz interdisziplinäre Teams zusammenstellt, dann kommt auch was ganz Großes dabei raus.
Dorothee Beer, die Bundesbeauftragte für Digitalisierung.
Als Ende letzten Jahres verkündet wurde, dass die Kunstmesse Art Berlin eingestellt wird, da war das ein erster großer Schlag für den Kunstmarkt der Hauptstadt oder gegen den Kunstmarkt der Hauptstadt. Nun legt Corona das Geschäft komplett lahm. Sämtliche Galerien sind geschlossen. Das alljährliche Gallery Weekend im Mai zieht normalerweise Heerscharen von Kunstinteressierten nach Berlin. Es wird auf den Herbst verschoben. Was also bedeutet die Corona-Krise für Deutschlands größten Galerienstandort und für den Kunstmarkt überhaupt? Der Galerist Werner Tammen ist bei uns. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes der Berliner Galerien und Vertreter mit 70 Galerien der Hauptstadt. Herr Tammen, guten Abend.
Herzlichen Abend.
Sie haben wegen der Corona-Krise heute einen Brief an all Ihre Mitglieder geschickt. Mit welcher Botschaft?
Na, zum einen erstmal deutlich zu machen, dass wir für Sie natürlich bereitstehen und versuchen aktuell so viel Informationen wie möglich über die Möglichkeiten zu erfahren, die sich jetzt für Sie hoffentlich ergeben werden. Wir sind konkret in der Situation, wenn nicht auch der Schutzschirm über den Galerien, den Galeristen aufgemacht wird, wir, glaube ich, durchaus in den nächsten 2-3 Monaten mit Insolvenzen und Ähnlichem rechnen müssen. Der Berliner Galerienmarkt ist ein überwiegend kleiner, mittelständischer. Also das Gros der über 300 Galerien kommt aus diesem Bereich und hat entsprechend kein großes finanzielles Polster, um all die Dinge und die Kosten sozusagen zu bewältigen.
Was trifft die Galerien denn jetzt besonders hart? Also sind das die geschlossenen Ausstellungsräume oder die abgesagten Messen?
Na, beides eigentlich. Einmal, dass man sozusagen nicht ins alltägliche Geschäft reinkommt. Wir sind eigentlich kurz vor Saisoneröffnung, sprich das Gallery Weekend wäre jetzt gelaufen, ist abgesagt worden. Die Paper Position ist abgesagt worden. Das sind in der Regel so diese Messen wie auch alle anderen, sind für die Galeristen enorm wichtig, weil sie einen Großteil ihres Umsatzes auf diese Messen erzielen. Von daher ist das der eine Aspekt, aber natürlich auch das tägliche Geschäft und die Möglichkeit, vor allen Dingen das Original dem Interessenten nahezubringen. Das ist ja eigentlich das wesentliche Moment unserer Arbeit, worauf wir immer wieder hinweisen. Der Besuch auf einer Internetseite allein macht es nicht, sondern das Original zu erleben ist eigentlich das Wesentliche.
Ja. Ja, danach hätte ich auch noch gefragt. Also alle Kulturinstitutionen und Veranstalter verlegen Aktivitäten derzeit ins Internet. Was ist bei Ihnen da machbar?
Ich glaube, in der gleichen Form. Also wir haben auch bei uns im Verband ja eine doch inzwischen sehr gut besuchte Online-Plattform. Die werden wir intensivieren Richtung Facebook, Instagram, um die Möglichkeit für die Kollegen zu geben, das also intensiver zu bewerben, was sie machen. Ich gehe davon aus, dass sehr viel mehr Fantasie auch in diesen Markt reinkommt. Es wird sicherlich Anbieter geben, die also Kurzporträts, filmische Kurzporträts anbieten, Interviews mit den Künstlern in irgendwelchen Ausstellungssituationen etc. etc. Also da wird, glaube ich, einiges passieren.
Wie reagieren denn die Sammler? Haben Sie da Rückmeldungen? Wird Kunst gerade zur Nebensache?
Naja, grundsätzlich glaube ich es erstmal nicht, aber dadurch, dass die Plattformmesse zum Beispiel fehlt, wo sie ja in der Regel doch dann auch auftauchen und für die Galeristenkollegen präsent sind, das wird zu beobachten sein. Diese Entwicklung ist ja leider international. Das heißt, wir haben jetzt gerade erlebt, Köln musste abgesagt werden. Die TFAF hat auf halber Strecke abgesagt. Meine These wäre auch, Basel wird es nicht schaffen und öffnen können. Das hat schon enorme Auswirkungen natürlich dann auch auf diesen Sammlermarkt, der in der Regel sicherlich treu ist, aber der natürlich auch solche Plattformen wie Messen und Öffentlichkeitsforen braucht. Sehen und gesehen werden ist da ja auch immer ein Thema. Hm.
Sie haben den geplanten Schutzschirm angesprochen als eine Säule der Politik, auf die Sie setzen. Was wäre denn konkret jetzt noch echte Hilfen, damit die Berliner Kulturlandschaft nicht mit einem Schlag um viele Galerien ärmer wird?
Ich glaube, das hat jetzt Priorität. Was ist da unmittelbar auch monetär möglich? Also wie gesagt, die Mieten sind ja einer der wesentlichen Kostenfaktoren in der Galeriearbeit. Wenn da geholfen werden kann, glaube ich, hilft es doch erstmal. Und das andere ist eben, so wir dann hoffentlich relativ schnell aus dieser Krise raus sind, dass man sich dann doch perspektivisch wieder Gedanken machen muss, was passiert zum Beispiel im Herbst. Dann beginnt die Position-Messe. Wie wir jetzt wissen, wird das Gallery Weekend in den Herbst zur Berlin Art Week hin verlegt, was ich sehr gut finde. Es wird viele Aktivitäten geben, die sozusagen den Fokus wieder auf den Galerienmarkt richten. Und da müssen alle Akteure solidarisch mitarbeiten, dass wir das zu einem guten Ergebnis machen für den Herbst. Und da stehen dann natürlich auch schon wieder andere Fragen auf dem Trapez, die wir als Verband auch immer wieder versuchen, in die Öffentlichkeit zu heben. Wir brauchen Ankaufsetats für die Museen, sodass in den Galerien angekauft werden kann. Wir brauchen ein internationales Messeförderprogramm, weil inzwischen die Berliner Galerien maßgeblich benachteiligt sind, nicht nur die Berliner, auch die Bundesdeutschen, maßgeblich benachteiligt sind, wenn sie auf die internationalen Märkte gehen, weil neben ihnen steht zum Beispiel ein österreichischer Kollege, der schon auf halber Strecke aus den Kosten raus ist, weil er zu 50% schon seit Jahrzehnten vom Staat gefördert wird. Mhm. Das ist ein Mittel, was immer mehr um sich greift. Die Skandinavier machen das inzwischen, die Portugiesen, die Holländer angeblich bis zu 80%. Und dann kommen natürlich besondere Faktoren, wie wir in Deutschland haben, sprich die Künstlersozialkasse, die nur wir in Europa bezahlen, das macht kein anderer. All diese Dinge benachteiligen den Auftritt deutscher Galerien. Und da muss sich dringend was ändern, dass wir dann ein adäquates Programm auflegen.
Vernetzen Sie sich eigentlich auch mit anderen Landesverbänden?
Ja, grundsätzlich ist ja Deutschland so organisiert, dass in den einzelnen Bundesländern Verbände gibt. Die sind unterschiedlich stark. Der Berliner ist schon immer eigentlich der stärkste gewesen und auch sicherlich, sage ich mal, der engagierteste. Aber der Bundesverband ist eben darüber hinaus sehr aktiv. Ihm obliegt es ja dann auch bestimmte Forderungen, wie zum Beispiel, was ja eine alte Forderung ist, die Abschaffung dieser Mehrwertsteuererhöhung, die uns in den letzten Jahren zu schaffen gemacht hat. Also vor allen Dingen den jungen und mittelständischen Galerien, die da eher drunter leiden. Also
von 7 auf 19%. Ja. Das könnte man ja jetzt auch wieder mit ins Spiel bringen. Ne?
Es ist ja zumindest im Gespräch, dass man das anbietet. Und ich kann nur hoffen, dass das gemacht wird. Das war schon früher unter Kanzler Schröder, wenn da ein Finanzminister in die Giftküche gegriffen hat, dann hat er das immer erfolgreich abgelehnt. Aber irgendwann war es dann im Rahmen der Diskussion um europäische Angleichung dann plötzlich doch nicht mehr wegzukämpfen. Aber das wäre ein sehr guter Schritt, wenn das Frau Grütters zum Beispiel einlösen würde, denn das steht als Forderung in ihrem Koalitionsvertrag.
Das Coronavirus trifft auch den Berliner Kunstmarkt. Einblicke gab uns der Galerist Werner Tammen. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Damit er nicht untergeht im Aktualitätenstrudel, dieser 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin, möchte ich Sie unbedingt noch auf ein tolles Hörspiel hinweisen, das ab diesem Samstag online zu hören ist auf der Seite von Deutschlandfunk Kultur oder in der DLF Audiothek. Sprache, mein Stern, Hölderlin hören. Hölderlin ist ja ein Dichter, der im Ruf steht, irgendwie schwierig zu sein. Über seine späten Gedichte hieß es lange, das seien minderwertige Ergüsse eines geistig Umnachteten. Eines Mannes, den man in seinem Tübinger Turmzimmer besuchen konnte, damit er auf Bestellung ein Gedicht schrieb.
Der Winter. Das Feld ist kahl. Auf ferner Höhe glänzet der blaue Himmel nur. Und wie die Pfade gehen, erscheinet die Natur. Als einerlei. Das Wehen ist frisch und die Natur von Helle nur umkränzet. Der Erde Stund ist sichtbar von dem Himmel den ganzen Tag in heller Nacht umgeben.
Der Schauspieler Robert Stadelober spricht Friedrich Hölderlin im Hörspiel von Ruth Johanna Benrath und Ulrike Hage. Und sie begrüße ich jetzt bei Fazit. Schönen guten Abend, Frau Hage.
Ja, schönen guten Abend.
Das Hölderlin-Hörspiel ist ab diesem Samstag online zu hören. Was ist denn anders, wenn man Hölderlin nicht liest, sondern nur hört?
Also in unserem Stück Sprache, mein Stern, haben wir uns auf die späte Phase von Hölderlin konzentriert. Das heißt, da geht es sehr viel um Gedichte, die in einer ziemlich langsamen Art vorgetragen werden, denen man folgen kann damit auch, denen man in neue Räume, auf neue Pfade folgen kann. Und wir haben gleich diese Gedichte in einen Dialog mit der Musik gesetzt, sodass man eigentlich auch noch eine zusätzliche Ebene hat, auf der man sich aufhalten kann, um diesen Texten sozusagen zu folgen, aber sie auch zu genießen. Und ich denke, das ist noch was anderes, als wenn man sich das Buch nimmt und sich selber damit beschäftigt, zumal ja auch diese Produktion sich wirklich mit der Zeit von Hölderlin beschäftigt, in der er eigentlich sozusagen nicht mehr mit Hyperion in Verbindung gebracht wird, sondern mit einer komplett neuen Identität auch. Er nennt sich ja auch anders. Er nennt sich nicht mehr Hölderlin, sondern Scardanelli.
Ihre Arbeit, Frau Hage, als Hörspielmacherin ist ja berühmt für ihre Musikalität. Wie würden Sie Hölderlins Musikalität beschreiben, seinen Rhythmus, seinen Klang?
Das ist eine ganz tolle Frage, weil mir fiel nämlich auf bei der Beschäftigung mit den ganzen Texten, dass für Hölderlin in seiner Spätzeit das Klavier das Hauptinstrument war. Also er hat sich auf dem Klavier im Prinzip emotional ausgedrückt, er hat darauf improvisiert. Es wird auch in ganz vielen Briefen aus der Zeit und Berichten von Freunden, die ihn besucht haben, erzählt, wie er am Klavier saß und manchmal auch, das kann ich als Musikerin total nachvollziehen, manchmal auch auf irgendetwas rumspielt, ein Thema immer wiederholen muss oder plötzlich in einer Art Krampf aufzuckt. und über die Tasten hinweg fährt und auch manchmal unangenehme Geräusche erzeugt, aber doch relativ virtuos bleibt auf dem Klavier. Und das hat mich natürlich sofort begeistert, als Musikerin darauf zu reagieren, auf diese letzten 30 Jahre im Prinzip seines Lebens, in dem eben ein Instrument eine Hauptrolle auch gespielt hat.
Sie haben dann also diese musikalische Ebene, seine Gedichte, aber das Ganze auch noch mit anderen Texten verwoben. Was ist das für ein Steinbruch?
Steinbruch?
Naja.
Schönes Wort. Also das Manuskript von Ruth Johanna Benrath bezieht sich hauptsächlich auf die Gedichte aus der Zeit. Das heißt, die beschäftigen sich mit Jahreszeiten, mit dem Thema der Mensch und mit dem Thema die Aussicht aus seinem Turmzimmer. Es gibt einen Peak in der Mitte des Hörspiels, da gibt es Zitate aus der lieblichen Bläue und auch aus Diotima und Hyperion. Und dann geht es wieder zurück sozusagen bis hin zu seinem Tod. Und diese Verdichtung seiner Kunst aus der Spätzeit, aber auch die Begegnung mit seinem ehemaligen Ich, also von Scardanelli mit Hölderlin, bildet halt das Grundgerüst, das ganze Skelett dieses Hörspiels.
Wie geht es Ihnen denn selbst mit Hölderlin? Was spricht da heute noch zu uns?
Also einmal halte ich ihn einfach für einen wahnsinnig tollen Sprachkünstler. Ich finde, dass er auch bis zum Schluss, auch bis in seine letzte Phase, einfach über das Leben unheimlich schön gesprochen hat und über den Menschen, aber auch über die Natur. Und ich finde das sehr, sehr, sehr zeitgemäß auch, wie er über die Jahreszeiten spricht, wie er in wenigen Worten den Blick auf die Natur formuliert. Und ich finde ihn einfach wahnsinnig ehrlich. Und das ist etwas, was mich persönlich immer total anspricht. Also in all meinen Hörspielproduktionen arbeite ich eigentlich mit Dichtern und Dichterinnen, ob sie leben oder schon verblichen sind, die dem Leben auf eine unheimlich ehrliche Weise auf die Spur kommen wollen. Und das sind für mich auch eigentlich dann die Großen. Und hier ist es so, dass ich in der Spätphase von ihm, also in den Gedichten, die Ruth zusammengestellt hat, eine unglaubliche Musikalität entdeckt habe, indem ich die Worte einfach auseinandergenommen habe. Also ich habe dem ganzen Hörspiel eine unendliche Langsamkeit zugrunde gelegt. Also ich habe zum Beispiel mit Robert Stadlober extrem langsam an seinen Performances gearbeitet. Mhm. Und die weiblichen Kommentare von Ruth Johanna Benrath, die ja in Dialog geht mit Hölderlin sozusagen, die habe ich wieder in einen ganz anderen Raum gesetzt, sodass sie auch wirklich einen Dialog bilden, dass sie von heute auf das Damals blicken, aber alles mit einer großen Zuneigung eigentlich.
Sprache, mein Stern, Hölderlin hören, das Hörspiel von Ulrike Hage und Johanna Benrath, ist ab diesem Samstag online zu hören bei Deutschlandfunk Kultur. Und am 3. April senden wir das dann regulär hier im linearen Radioprogramm. 3. April, 0.05 Uhr. Ulrike Hage, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Kultur in Zeiten von Corona funktioniert anders. Das lesen wir in der Tageszeitung Taz und können uns wohl noch gar nicht vorstellen, wie dann die Kultur irgendwann nach den Zeiten von Corona aussehen wird. Die Kunst geht online, heißt es in der Tageszeitung Die Welt. Messen werden abgesagt, Galerien sind geschlossen. Liegt die Zukunft des Kunsthandels in virtuellen Viewing Rooms? Also keine Gemälde fast zum Anfassen mehr bei Wanderungen durch Museen, sondern alles nur noch auf dem Bildschirm des Rechners daheim? Wegen Corona gibt es zwar keine Konzerte mit Publikum mehr, dafür aber viele Hauskonzerte von hochkarätigen Musikern, die sie auf Social-Media-Kanälen übertragen, steht in der Taz. So spielt der Pianist Igor Levit jeden Abend ein bisschen Beethoven oder Schubert, schreibt Marlene Mielitz, die am Ende der Corona-Krise hoffentlich gelernt hat, dass der wunderbare Pianist Igor Levit sich nicht mit zwei, sondern nur mit einem T schreibt. Wir leben doch derzeit in einem Paradox. Wir müssen unsere Nähe durch Distanz zeigen. Das sagt Christophorus Gödereis. Deshalb ist es richtig, keinen öffentlichen Gottesdienst zu feiern. Es gibt auch andere Formen der Glaubenspraxis, meint der Kapuzinermönch im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die stille Anbetung, das persönliche Gebet, den Rosenkranz, die Psalmen und nicht zuletzt Internetgottesdienste. Wird das Internet in diesen Virenzeiten so wichtig wie noch nie für uns? In Italien stieg der Konsum von Online-Videotheken, so die Süddeutsche Zeitung, um 75%, in Frankreich um 98% und in Spanien um 140%. So verlagern sich nun auch ganz normale Filmpremieren aus dem Kino in digitale Streaming-Dienste. Die Kanzlerin hat sich deutlich gegen chinesische Lösungen positioniert, sagt Heinz Bude, und damit eine klare Antwort auf entsprechende Fantasien in deutschen Führungsgruppen gegeben, meint der Soziologe im Interview mit der Welt. Wie weit Bundesregierung und Landesregierungen in der Corona-Zeit kooperieren, werden wir noch sehen. Es herrscht Vertrauen in Staat und Institutionen, befindet aber schon mal Thomas Schmid. Die Bürger sind offensichtlich in der Lage, das Dauernörgeln an diesem und jenem vorübergehend einzustellen. Man unterscheidet zwischen Wichtigem und nicht so Wichtigem. Letzteres wird hintangestellt, schreibt er in der Welt. Wenn es gut ausgeht, war das eine Sternstunde der Demokratie. Bis dahin werden wir aber noch viele Bewährungsproben zu bestehen haben. Man schaut aus dem Fenster und erblickt feiernde Jungmenschen und fragt sich, ob die noch ganz bei Trost sind, schildert der Soziologe Heinz Bude im Weltinterview eine und vergisst auch die andere nicht. Es kommt einem das ältere Ehepaar von nebenan entgegen und man schämt sich dafür, dass sie ängstlich einer von zwei Elternpaaren geleiteten Kinderschar ausweichen, die ihnen entgegenkommt. Wir wollen da lieber versöhnlich schließen und empfehlen ein Schlendern der kulturellen Art. Ein Digitalprojekt ermöglicht ab sofort einen virtuellen Spaziergang durch das Leipzig des Komponisten Johann Sebastian Bach, teilt uns der Berliner Tagesspiegel mit, 10 Tage vor einem großen Jubiläum am 31. März. Zu seinem 335. Geburtstag können Interessierte den täglichen Arbeitsweg Bachs online unter jsbach.de nachverfolgen, wie das Bach-Archiv Leipzig mitteilte.
Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.